Deutschlandfunk Kultur Interview.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und Sie kennen vermutlich die Frau, mit der ich jetzt spreche. Vielleicht kennen Sie sie als Schriftstellerin, vielleicht als Moderatorin, eventuell als Literaturvermittlerin oder Kritikerin, als Kabarettistin oder auch als Metzgersgattin Else Stratmann aus Wanne-Eickel. Die Figur hat sie ziemlich lange gepflegt und wurde sicherlich oft darauf angesprochen in ihrem Leben. Gerade wird sie allerdings auch häufiger aufs Alter angesprochen, denn sie wird 80. Hallo Elke Heidenreich.
Hallo, die Else Stratmann ist ja wohl nicht tot zu kriegen. Dabei habe ich die 1988 zum allerletzten Mal gemacht.
Sehen Sie, die haben Sie schon beerdigt, aber andere noch nicht.
Ja.
Die war auf jeden Fall eine ziemlich direkte Figur. Sie haben auch oft kein Blatt vor den Mund genommen. Deshalb sind wir am besten ehrlich. Wer will an seinem 80. Geburtstag schon vom Radio angerufen werden um 6 Uhr irgendwas, 7 Uhr irgendwas oder so ähnlich? Wir sprechen also am Nachmittag vor Ihrem 80.
Wunderbar, in aller Ruhe, Sie reden noch mit einer Alt-79erin.
Genau, ein Gespräch, das Sie aber öfter führen müssen in dieser Zeit. Ist das eigentlich gut, weil es dann am 80. selber nicht mehr so wehtut?
Ich führe gar nicht so viele Gespräche, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich habe mit einem netten Menschen von dpa ein langes Interview gemacht und gesagt, so, das könnt ihr jetzt an alle Zeitungen verteilen und dann ist gut. Und jetzt mache ich mit Ihnen ein Gespräch und natürlich einmal mit meinem WDR, für den ich auch arbeite. Aber diese ganze Feierei ist ja auch ein bisschen albern und ich habe mich da etwas entzogen.
Ich habe gelesen von Ihnen aber einen sehr schönen Satz zum Thema Altern, nämlich die Frauen in unserer Familie altern nicht. Das klingt natürlich ziemlich glücklich.
Naja, die altern natürlich auch. Meine Mutter ist 91 geworden und durchaus dann am Alter auch gestorben. Aber wir kriegen keine Falten. Wir sehen nicht so zerknittert aus. Wir haben irgendwie eine gute Bindehaut oder was. Die Leute schätzen mich immer jünger und das macht mich natürlich sehr vergnügt. Aber ich tue nichts dafür. Also diese berühmte Frage, haben Sie was machen lassen, kann ich getrost mit Nein beantworten.
Okay, dann ist es schon mal nicht, dass das optische Älterwerden. Gibt es andere Sachen, die nerven am Älterwerden?
Naja, klar. Also so richtig schön ist es nicht, wenn man schwächer wird und nicht mehr die Kraft hat, die Energie wie früher. Ich habe sie immer noch in meiner Arbeit. Also wenn ich auf eine Bühne gehe, eine Lesung mache oder so, da spüre ich die Power immer noch, die ich habe. Ich habe eine enorme Energie mein Leben lang gehabt. Aber ich merke auch, wie die Kräfte schwinden, wie ich manchmal müder werde und wie mir manche Sachen einfach auch inzwischen egal sind. Und das ist im Grunde wieder ganz schön.
Mhm. Man könnte, Sie haben es gesagt, Sie haben so viel Energie, man könnte über so viele Dinge sprechen, die Sie in Ihrem Leben gemacht haben. Ich habe so ein paar angerissen, das reicht für vermutlich 18 Gespräche oder so. Ein Punkt, den ich aber auch interessant finde, ist natürlich klar die Literatur, das Lesen, das war eines Ihrer großen Sachen, ob jetzt im literarischen Quartett oder auch mit Lesen im ZDF, auch wenn es das dann irgendwann nicht mehr gab. Auch da haben Sie, finde ich, einen super interessanten Satz gesagt, nämlich das Lesen hat Sie gerettet vor einer, Zitat, Scheißkindheit. Warum und wie hat das Lesen...
Drastisch gesagt, sieht mir ähnlich. Ja.
Ja.
Naja, das war eine Nachkriegskindheit. Wissen Sie, beide Eltern berufstätig, die Ehe natürlich zerbrochen durch diese Väter, die völlig kaputt aus dem Krieg heimkamen. Die Kinder lieblos durch die Wiederaufbaujahre gezerrt. Ich war wahnsinnig viel alleine und habe gelesen, um mich zu trösten. Und das hat mir wirklich geholfen.
Mhm. Sie haben gelesen, Sie haben geschrieben, Sie haben aber natürlich auch andere Sachen kritisiert, wobei es bei Ihnen vielleicht oft auch mehr so ein Vermitteln war. Und das ist in diesen Tagen, finde ich, ein super interessantes Thema, denn Kritik und Reaktion darauf erleben wir gerade in einer ziemlich hässlichen Art und Weise. Ja, es gab diese Attacke eines mittlerweile suspendierten Theatermanns auf eine Theaterkritikerin, die Attacke mit Hundekot, ja, weil er die Kritik die ganze Zeit nicht mehr aushalten wollte. Es ist natürlich klar, dass das ein katastrophaler einzelner Fall ist, der so nicht funktioniert. Aber Sie haben den Überblick über eine ganze Zeit. Hat sich dieser Umgang mit Kritik und Kritikerinnen, Kritikern, hat sich der verändert?
Ich weiß nicht, ob sich der Umgang verändert hat, aber deutlich wird mir, dass immer mehr Kritiker sehr eitel sind und eigentlich nur sich selber in den Vordergrund stellen und sich nicht wirklich mit dem Werk beschäftigen. Und das fällt mir schon auf, dass da ein ziemlicher Hochmut oft herrscht. Und dann verstehe ich, dass einer mal die Nerven verliert, wie dieser Mann in Hannover. Ich kann das gut verstehen, seine Mittel sind nicht richtig, so wie meine Art mit dem ZDF auch sehr undiplomatisch und nicht richtig war. Und trotzdem hatte ich in der Sache recht und er hat wahrscheinlich in der Sache auch recht. Wenn man über Jahre immer nur gedemütigt wird und die Arbeit immer nur niedergemacht wird und nicht anerkannt wird, dann kann man schon mal wütend werden. Mich trifft das alles nicht so sehr, weil ich ja mit meiner Arbeit ziemlich guten Erfolg habe und immer auf den Bestsellerlisten lande. Also ich muss mich mit sowas nicht auseinandersetzen. Aber der Ton ist rauer geworden, das stimmt schon. Und ich habe ja für mich beschlossen, niemals zu verreißen. Wenn mir ein Buch nicht gefällt, dann stelle ich es nicht vor. Denn die kurze Zeit, die wir in den Medien haben oder die kurzen Strecken in den Zeitungen für Kultur, die will ich nicht noch damit füllen, dass ich sage, was ich schlecht finde. Mhm. Sondern da möchte ich loben und die Leute an Literatur, an Musik und an schöne Dinge heranbringen. Also lasse ich das, was mir nicht gefällt, weg. Es gibt aber Leute, die sich gerade darin suhlen. Dennis Scheck ist so ein Beispiel, der da glücklich steht, wenn er Bücher in die Tonne hauen kann. Ich finde das unmöglich. Und ich verstehe nicht, warum das immer noch gemacht wird und erlaubt wird.
Man hat natürlich aber auch schon vor einer ganzen Zeit, ich habe es gesagt, Sie saßen ja auch ab und an im Literarischen Quartett, hat man natürlich Marcel Reich-Ranicki auch mal erlebt, wie er genüsslich was kaputt geredet hat.
Ja, das ist klar, aber das ist was anderes. Das sind vier Leute, die sich mit einem Buch wirklich dezidiert auseinandersetzen. Da gibt es dann gute und schlechte Stimmen. Da muss man dann sagen, das Buch ist misslungen, weil. Das ist dann eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Text. Aber wenn einer einfach nur so sich hinstellt und sagt, gefällt mir nicht und haut es in die Tonne, das ist keine Auseinandersetzung, das ist billig.
Mhm. Gleichzeitig aber vielleicht auch ein schwieriges Verhältnis, ne? Weil auch die, die jetzt auf den einen Kulturmenschen so wirken, als würden sie immer nur in die Tonne knallen, die beschäftigen sich natürlich vielleicht auch schon ihr halbes Leben mit, in dem Fall jetzt Theater und Kritiken, und stecken da auch viel rein. Also es ist vielleicht einfach ein spannungsreiches Verhältnis, weil auf beiden Seiten manchmal eitle Menschen stehen.
Ja, aber ich finde, man muss sich mit einer Arbeit auseinandersetzen und dann Gründe dafür finden, warum sie einem gefällt oder nicht gefällt. Und das versuche ich ja immer. Ich versuche ja immer zu erklären, warum ich jemandem dieses Buch empfehlen möchte und warum ich finde, dieses Buch ist wichtig. Und damit bin ich ja im Grunde in der Sendung Lesen ganz gut gefahren. Die sind alle auf den Bestsellerlisten gelandet. Und wenn die gekauft werden, denke ich, werden sie auch gelesen. Und das hoffe ich jedenfalls. Ich werde noch heute auf manche Bücher, die ich empfohlen habe, angesprochen. Und das freut mich dann auch. Dann hat es was bewirkt. Und ich bin ja, wie Sie wissen, immer missionarisch unterwegs. Ich will ja immer was bewirken.
Und Sie werden vermutlich jeden Tag gefragt, was soll ich lesen, oder?
Immer. Also immer. Wo immer ich spazieren gehe, sagt jemand, oh, wir fahren gerade in Urlaub und mein Mann liest nicht. Wissen Sie was? Und dann lasse ich mir den Mann in 2, 3 Sätzen beschreiben und dann weiß ich meistens was.
Gut, dann müssen Sie jetzt für eine relativ weite Hörerschaft natürlich auch eine kurze aktuelle Empfehlung dalassen.
Auch das ist jetzt schwierig. Also so, ich sitze nämlich gerade über einem Buch, das im März erscheint, Der ewige Brunnen. Kennen Sie das noch?
Nein.
Das ist eine Gedichtsammlung aus 12 Jahrhunderten. Deutsche Gedichte, deutschsprachig, also auch Österreich und Schweiz. Deutsche Gedichte aus 12 Jahrhunderten. Und das erschien zuerst in den 50er Jahren, wurde dann 2005 nochmal überarbeitet und jetzt, nach so vielen Jahren, nach 70 Jahren, ganz neu zusammengestellt und gereinigt. Vieles ist rausgeflogen, vieles ist dazugekommen. Und das ist ein Hausschatz der Gedichte. Und das finde ich gerade ganz wunderbar. Das kann ich nur jedem Haushalt empfehlen. Das geht von Schiller und Goethe Ballade bis Sven Regener und Udo Lindenberg. Das ist großartig.
Die Empfehlung nehmen wir mit. Elke Heidenreich, bekannt geworden als Schriftstellerin, Moderatorin, Literaturempfehlerin, Kabarettistin. Kommen Sie gut in Ihren Geburtstag. Haben Sie einen schönen 80.
Danke, ich habe sicher einen schönen 80. Hier stehen schon 3 Torten, die ich geschickt gekriegt habe. Die werden alle morgen verputzt.
Guten Appetit. Tschüss.
Danke. Tschüss.